Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den Vers 136 der Sure 4, Nisa, vorgetragen von Herrn Murtaza Rahnama.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, des sich Erbarmenden, des Barmherzigen. O ihr, die ihr glaubend wurdet, glaubet fest an Gott, seinen Propheten, an das Buch, das er ihm und das Buch, das er zuvor hinabsandte. Wer jedoch Gott, seine Engel, die himmlischen Bücher, seine Propheten und den jüngsten Tag leugnet, ist wahrlich weit in die Irre gegangen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 26. März 2025, gleich dem 6. Fahrwahl, den 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie einen Nowruz-Sonderbeitrag unter dem Titel Nowruz, die frohe Botschaft der Erneuerungen. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einem Nowruz-Sonderbeitrag unter dem Titel Nowruz, die frohe Botschaft der Erneuerungen. Bleiben Sie dran! Zugleich mit den besten Wünschen für das iranische Neujahr wollen wir Ihnen, liebe Hörerfreunde, mit diesem Beitrag mehr über das iranische Neujahrsfest Nowruz und einige seiner lebenserneuernden Symbole berichten und Ihnen nebenbei mit wunderschöner Nowruz-Musik die Atmosphäre der iranischen Häuser in diesen Tagen näher bringen. Heute ist der 1. Farvardin oder 21. März, der erste Tag des iranischen Sonnenkalendermonats Farvardin. Wir hoffen, dass Sie, liebe Hörerfreunde, wo immer Sie sich in der Welt befinden, glücklich und vor allem gesund sind. Mit dieser Sendung wollen wir Ihnen ein weiteres Mal von den Bräuchen und Sitten der Iraner zu ihrem neuen Jahr berichten. Hören Sie zu Beginn des Beitrags eine der traditionellen Musikstücke zum Jahreswechsel des Volksstammes der Bachtiaren, die im Westen Irans leben. In dieser Jahreszeit will sich die wintermüde Erde nun wieder erneuern und zu neuem Leben erwachen. Der Frühling ist die Jahreszeit, in der in der nördlichen Hemisphäre der Erde das Leben in der Natur nach dem langen Winter neu erwacht und Bäume, Pflanzen und Blumen sich in einem neuen Kleid zeigen und die grauen, tristen Winterfarben ablegen. Schöne Farben und Düfte in der Natur verkünden uns Menschen, dass der Frühling Einzug hält. Der belebende Duft des Frühlings erfüllt Städte und Dörfer und weckt ein Gefühl von Lebensfreude und neues Leben und Streben bei uns Menschen. Die Menschen in Iran und im iranischen Kulturkreis beginnen deshalb schon einige Wochen vor dem Neujahrsfest Nowruz mit den Vorbereitungen auf das neue Jahr und reinigen und renovieren ihre Häuser, kaufen neue Kleider für sich und besonders auch für ihre Kinder, um sich auf dieses wichtige Ereignis vorzubereiten. Geschäftsstraßen und Bazare füllen sich mit Menschen und die Kassen der Händler klingeln. Überall, wo man hinschaut, sieht man emsige Menschen beim Frühjahrsputz und von vielen Hausdächen hängen Teppiche zum Trocknen herunter. Alles muss gereinigt, gewaschen, renoviert oder erneut werden. Dann, wenn die Häuser gereinigt und sauber sind, wird ein Symbol aus der erwachenden Natur in die Häuser geholt. Ein Symbol für Frische und neues Leben. Dieses Symbol wird aus frisch gekeimten, ergrünten Samen hergestellt und wird Sabse, also Grünes, genannt. Diese Sabse gehören auch auf die sogenannten Hafzin-Tische. Hafzin bedeutet 7S und bezeichnet die 7 traditionellen Symbole, deren Namen mit S beginnen und welche die iranischen Neujahrstische schmücken. Für das Neujahrsgrün, die Sabze, werden die Samen von Weizen, Gerste, Linsen, Bohnen, Kresse oder anderen Pflanzen eingeweicht und auf feuchten Baumwolltüchern keimen lassen, sodass sie rechtzeitig zum Neujahrsfest grün sind und die richtige Größe haben. Dazu gehören einige Kenntnisse. Deshalb ziehen nicht alle iranischen Familien ihre eigenen Sabze vor, sondern kaufen sie aus Gärtnereien und Blumengeschäften. Die Sabze, also die frisch ergrünten Samenkeime, sind ein Symbol für das neu erwachende Leben in der Frühlingsnatur. Und es soll Frische und Heiterkeit für die Menschen im neuen Jahr symbolisieren. Der Tag des Jahreswechsels ist ein besonders schöner Tag für die Menschen in Iran und im iranischen Kulturkreis. Es spielt keine Rolle, zu welcher Tageszeit das Neujahr beginnt, denn es beginnt mit dem Eintritt der Sonne in den Frühlingspunkt, also in das Sternzeichen Widder, und das ist jedes Jahr zu einer anderen Stunde. Aber schon am Morgen des Neujahrstages herrscht viel Freude und Frohsinn in den Häusern und ein Lächeln ist auf den Gesichtern aller Familienmitglieder zu sehen. Nun hören wir gemeinsam ein Lied, das den Namen Morgen des Neujahrs oder in Farsi Subh-e trägt. Gesungen wird es von dem vor schon nahezu 10 Jahren verstorbenen Fereidun Pur Reza. Es ist ein Lied aus der traditionellen Musik der Region Gilan im Nordiran. Dieses schöne Neujahrslied, gesungen von Fereidun Pur Reza, beschreibt den Frühling und Nowruz und besonders den Neujahrsmorgen, und die Menschen werden zu Freude und Fröhlichkeit aufgerufen. Die nordiranische Provinz Gilan hat eine große Vielfalt an Dialekten und Fereidun Pur Reza war einer, der diese Dialekte und die Details jeder Region kannte und er berücksichtigte sie in seinen Liedern. Wir hoffen, dass Sie Spaß beim Zuhören hatten. Nun aber zum Beginn des neuen Jahres, wenn alles vorbereitet ist für den Jahreswechsel und alles in Frische und Neusein erstrahlt. Und der Hafzin-Tisch mit seinem frischen Grün und den anderen Symbolen sowie Blumen und Süßigkeiten auf die Begrüßung des neuen Jahres wartet, werden die schönen alten Neujahrsbräuche von einem Bittgebet zum Jahresbeginn begleitet. Ya muqallib al-qulub wal-absar, ya mudabbir al-layl wal-nahar, يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال O Wandler der Herzen und der Blicke O Wandler des Tages und der Nacht O Wandler des Jahres und unserer Verfassung versetze uns in den besten Zustand. Nowruz, die Verheißung von neuem Leben mit dem Frühlingserwachen, ist das herzliche Lächeln Gottes. Die Iraner betrachten Nowruz als die beste Gelegenheit, nicht nur ihre Gewänder, ihre Wohnungen und ihren Lebensraum zu erneuern, sondern sehen den Neujahrsbeginn auch als Gelegenheit für eine geistige Erneuerung, als ein Symbol für Hoffnung und Dynamik. In diesem Sinne hören Sie nun ein Lied über dieses Bittgebet zu den Wandlungen in der Natur und im Menschen. Es endet mit dem Startschuss für das neue Jahr. Wenn das neue Jahr gekommen ist, werden die Herzen von einer tiefen Ruhe ergriffen. Und die Menschen sind voller Hoffnung und motiviert, ihre Ziele und Vorhaben für das neue Jahr zu verfolgen und eine neue Zukunft zu bauen. Nowruz ist wie ein wunderschönes Frühlingskleid und die Iraner lieben alle Sitten und Bräuche, mit denen sie seit ihrer Kindheit aufgewachsen sind, und sie glauben, dass es eine der schönsten iranischen Traditionen ist, weil sie Lebensfreude spendet und Erneuerung bedeutet. Nowruz hat mit allen Sitten und Bräuchen seine Dynamik seit tausenden Jahren nicht verloren und sich zusammen mit der Entwicklung der Gesellschaft weiterentwickelt und ist im Kontext der iranischen Kultur lebendig und aktuell geblieben. Alle Iraner mit unterschiedlicher ethnischer Zugehörigkeit feiern dieses Fest. Aber für Kinder ist Nowruz von besonderem Reiz. Vielleicht sind es diese Kindheitserinnerungen, die Nowruz zum schönsten Fest der Iraner gemacht haben. Erinnerungen, die mit den AD, also den Geld und anderen Geschenken, die sie bekommen, und neuen Nowruz-Kleidern einhergehen. Es sind diese Kindheitserinnerungen, die Nowruz zu einer frohen Botschaft des Lebens gemacht haben, einhergehend mit der Erneuerung der Natur, sodass, wenn immer sich Nowruz nähert, Hoffnung in den Herzen der Menschen auflebt. Das Lied, das Sie gerade gehört haben, wurde von dem vor 20 Jahren verstorbenen iranischen Popsänger Farhad Mehrdad gesungen. Und dieses Lied erzählt genau von den Kindheitserinnerungen zu Nowruz, den bunt bemalten Eiern auf dem Haftzientisch, den Geldmünzen und Scheinen, die die Kinder als Neujahrsgeschenk AD bekommen und immer wieder zählen und sich ihre kleinen Wünsche erfüllen, und vielen anderen Bräuchen und Erinnerungen mehr, mit denen, so der Sänger, er sich die Winterzeit in Erwartung des Nowruz-Festes vertreibt. Das iranische Nowruz-Fest wird neben Iran in vielen anderen Ländern des iranischen Kulturkreises wie Afghanistan, Tadschikistan, Aserbaidschan, Turkmenistan und weiteren Ländern gefeiert, was die geografischen Ausmaße Irans in früheren Zeiten zeigt. Am Ende dieses Beitrags laden wir Sie nun zu einem weiteren Lied ein, das sich um das Neujahrsfest Nowruz dreht. Dieses Lied kommt aus der Provinz Südchorasan im Nordosten Irans. Dieses traditionelle Lied aus Birjand wurde von der Folklore-Musikgruppe Rastok neu aufgenommen. Rastok ist eine iranische Musikgruppe, in der Frauen und Männer gemeinsam singen und musizieren. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, alte iranische Volkslieder neu aufzunehmen. In dem folgenden folkloristischen Lied wird die Ankunft von Nowruz verkündet und von der Vergänglichkeit der Welt gesungen. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Humayun Shajarian mit dem Titel Dasht, das heißt Feld.
در نوازش های باد، در نوازش های باد، در گل لبخند دهقانان شاد، در سرود نرم رود، در سرود نرم رود، خون گرم زندگی جوشیده بود، جوشیده بود. نوشخند مهران، آبشار آفتاب، در صفای دشت من کوشیده بود، کوشیده بود، کوشیده بود. روزگاران گشت و گشت، روزگاران گشت و گشت، داغ بر دل دارم از این سر گذشت، داغ بر دل دارم از مردان دشت.
Thank you.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur.
Iranische Architektur.
Die Baukultur von Grabstätten im Iran ist beachtlich. Wir begegnen heute zahlreichen Grabstätten im Iran, in denen wichtige Persönlichkeiten aus der Geschichte ruhen. Je nach der örtlichen Lage und dem vorhandenen Baumaterial jeder Region nehmen diese Bauwerke eine andere Gestalt an. In einer Reihe von Beiträgen möchten wir Sie mit der Geschichte des Grabstättenbaus im Iran bekannt machen und einige typische Bauten vorstellen. Im Laufe der Geschichte haben die Menschen ihre Verstorbenen auf unterschiedliche Weise beigesetzt. Die Grabstätten, die auf der Welt errichtet wurden, sind verschiedener Gestalt. Eines der Probleme war immer, wo und wie Tote beigesetzt werden sollen. Die ältesten Gräber, die man gefunden hat, entstanden vor Tausenden von Jahren vor Christus. In der Frühsteinzeit hat man die Leichen wie einen Embryo im Mutterleib in ein Steingrab gelegt, so als wäre der Tod im Schlaf versunken und es bestünde die Hoffnung, dass er wieder aufwacht und ins Leben zurückkehrt. Die Ahnen der heutigen Menschen haben in weit zurückgelegenen Epochen sogar die Toten mit einem Seil umwickelt, wahrscheinlich, weil sie dachten, dass sie auferstehen könnten und Angst hatten, dass sie zu den Lebenden zurückkehren. In alten Kulturen, die in die Zeit 3500 vor Christus zurückdatiert werden, legte man sehr großen Wert auf die Beerdigungszeremonien. Man baute aus Steinblöcken riesige Gräber mit einer Länge von 12 Metern, was ein Zeichen für die Wichtigkeit der Beisetzung war. In diesen Gräbern hatten 100 Tote Platz. Das Grab wurde mit Erde zugeschüttet. Diese Riesengräber sahen wie große Gebäude aus. Ihr Bau war mühselig und mit Kostenaufwand verbunden. In den vorgeschichtlichen, mit Märchen und Mythen verschmolzenen Zeiten glaubten einige Menschen auf dem europäischen Kontinent, dass diese Riesengräber Riesen für sich errichtet hatten. Im alten Griechenland legte man die Toten in einen Sarg aus Kalkstein. Dieser wurde Sarkophagus oder Menschenfresser genannt. Im Mittelalter glaubte man, dass die Seele des Menschen in seinem Herzen liegt. Deshalb war es der letzte Wille einiger Könige und großer Künstler, dass ihr Herz getrennt begraben wird. Zu den Berühmtheiten Europas, deren Herz getrennt beigesetzt wurde, gehören Napoleon Bonaparte, Dante und Chopin. In Gebieten wie Kanan und Iran wurden die Tote in eine Höhle oder in die Berge gebracht. In Nachscherostam liegen mitten im Berg große Grabstätten aus der Zeit der Achämeniden und der Sassaniden. Die iranischen Könige wie Darius der Große, Ardeschir, Darius der Zweite und Xerxes wurden im Gebirge beigesetzt. Angesichts der Belege, auf die Archäologen auf dem iranischen Hochebene stießen, scheint es, dass die Urvölker in diesem Gebiet ihre Toten in einem Zimmer, auf einem Hof oder auf Plätzen begruben, die eng mit ihrem Wohnort in Verbindung standen. aber die arischen Völker, die in Iran einwanderten, bestimmten besondere Stellen für die Beisetzung ihrer Toten, die außerhalb ihrer Wohnplätze lagen und eine getrennte Einheit bildeten. Bei den arischen Völkern wurden Menschen der einfachen Schicht in Erdgruben beigesetzt und über diesen Gräbern wurden dachförmig große Steinblöcke gelegt. Beispiele für solche Gräber finden wir im Friedhof der historischen Anlage von Sialk in Kaschan. Die Gräber der achämenidischen Könige aber waren von den Gräbern des einfachen Volkes verschieden. Sie wurden im Berg angelegt oder waren aus Steinen und standen im freien Gelände.
In den Ruinen von Memphis, einer antiken Stadt in Ägypten, wurde eine Steintafel gefunden, die den Leichnam eines der großen Persönlichkeiten der Achämeniden zeigt. Auf dieser Tafel ist der Leichnam auf einer Bahre abgebildet und um ihn herum stehen die Trauersänger. Diese Tafel wird heute im Berliner Museum aufbewahrt. In der Mythologie Irans gibt es ebenso Hinweise auf diese Art von Begräbnissen. Im Schahnameh von Ferdowsi erfahren wir zum Beispiel über die Beerdigungssitten im alten Iran. Kyros und seine Familienangehörigen wurden in Grabbauten beigesetzt und Darius und seine Nachfolger in Felsgruften. Nach Angaben der Forscher ist das Grab von Kyros in der Nähe der Persepolis Tachte Jamschid die älteste Grabstätte im Iran. Diese Grabstätte wurde 530 bis 540 vor Christus aus weißem Kalkstein errichtet. Einige dieser Gesteine erreichen eine Länge von 7 Meter. Diese Grabstätte steht in den königlichen Gärten. Die Ruhestätte ist deutlich in zwei Bestandteile gegliedert. Eine Plattform mit 6 Stufen, die im Grundriss rechteckig ist und 165 Quadratmeter umfasst. Darauf steht eine Steinkammer mit nur 5 Quadratmetern, die ein schräges Dach aufweist. Ihre Wände sind zum Teil 5 Meter mächtig. Das Eingangstor zu dieser Ruhestätte liegt an der Nordwestseite. Als Kyros im Krieg gefallen war, wurde seine Leiche mumifiziert und auf eine Bahre aus Gold gelegt und wichtige Gegenstände seiner Herrschaft und seiner Heeresführung wurden neben ihn gelegt. In dem schrägen Dach der Ruhestätte sind 2 große Hohlräume, um ihr Gewicht zu vermindern. Einige haben gedacht, dass hier die Leiche Kyros und seiner Frau beigesetzt wurden. Diese Gebäude ist auf der UNESCO-Liste für das Weltkulturerbe eingetragen. Eine andere Form der Grabstätten zur Zeit der Achämeniden bestand in Felsgrüften. Solche Felsgrüfte wurde zur Zeit Darius des Ersten und seiner Nachfolger angelegt. Sie liegt in den Felsen von Nachschirostam und in der Umgebung von Tachte Jamschid. Sie sehen ungefähr alle gleich aus. Aber im alten Iran wurden die Toten nicht nur der Erde oder den Bergen anvertraut. Die Zarathustra im Iran ließen ihre Tote unter freiem Himmel liegen. Aus ihrer Sicht sind Erde und Feuer heilig und der Körper eines Toten wird, nachdem ihn der Geist verlassen hat, unrein und verunreinigt alles andere. Deshalb dürften die Toten nicht der Erde oder dem Feuer übergeben werden. Die Zarathustra haben seit den Sassaniden überall, wo sie lebten, offene Türme gebaut und die Toten dorthin gebracht und sie den Raubvögeln und wilden Tieren überlassen. Später sammelten sie die Knochen ein und brachten sie an einen besonderen Ort. Als der Islam in den Iran gelangte, wandten sich die Iraner dieser neuen Religion zu, was zu einem großen Wandel in ihrem Leben führte. Ihre Einstellung zum Tod und dem Leben nach dem Tod hatte auch eine Veränderung bei der Art der Beerdigung und dem Grabstättenbau zur Folge.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Abdul Hussein Mohtabat mit dem Titel Abre Bahar, auf Deutsch Frühlingswolke.
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبان کشد سوز آوازان شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک ناره سازان دل شیدا حلقه را شکند تا برای دوراه سفر گیرد مگر یک دم گرم شد فشان تا به بام جهان بالا برگیرد خوشای دل بال و پر زدنت شال بر شدنت در شبانگاهی به بزم غم دیدگان تری چار پرشری شعله آهی بیا ساقی تا به دست طلب گیرم از کف تا جان پی در پی به داد دل ای قرار دلم نوبهار دلم میرسی پس که چار ابر نوبهارم من به دل شور گریه دارم من میتوانم آیا نبارم من Thank you.
شبانگان تا حریم فلک چون زبان کشد سوز آوازان شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک ناره سازان دل شیدا حلقه را شکند تا برای دوراه سفر گیرد مگر یک دم گرم شد فشان تا به بام جهان بال و پر بگیرد خوشا بداده دل ای قرار دلم نوبهار دلم نیم رسیب از که چار ابر نوبهارم من به دل شور گریه دارم من میتوانم آیا ندارم من
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Weiterhin guten Empfang.
Den heutigen Beitrag über die islamische Bekleidung, den Hijab, beginnen wir mit Worten des verstorbenen Vaters der islamischen Revolution Irans, Imam Khomeini. Er sagt, die Frau bildet Menschen heran und ist selber ein wichtiger Mensch. Die Frau ist Lehrerin der Gesellschaft. Aus dem Schoß der Frau gehen Menschen hervor. Wenn es keine Körperbedeckung und kein Schamgefühl gibt, wird unweigerlich die Erziehung anders verlaufen. Denn die Frau erzieht die Menschen. Wohl bzw. Unheil der Völker und Länder hängen von der Frau ab. Der Ursprung alles Guten und des Wohls ist die Frau. Wollen wir die Stellung der Frau betrachten, müssen wir uns die Einstellung zur Frau in den verschiedenen Gesellschaften und verschiedenen Denkschulen anschauen. Diese Einstellungen sind unterschiedlich und daher sind auch die Erwartungen, die an die Frau gestellt werden, voneinander verschieden. Insgesamt hängt diese Einstellung davon ab, wie der Mensch in einer Denkweise allgemein eingestuft wird. In den Denkschulen, die auf der göttlichen Lehre beruhen, steht der Mensch in der Schöpfung über den anderen Geschöpfen. Aus der Sicht des Islams werden alle Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht als Wesen gesehen, die eine hohe Stufe der geistig-seelischen Vollkommenheit erreichen können. Imam Khomeini hat in subtiler Weise über die Stellung der Frauen gesprochen. Er hat sie und ihre Stellung hervorgehoben und gelobt und sich dafür eingesetzt, dass sie ihre Fähigkeiten entfalten können. Aus der Sicht des Begründers der Islamischen Republik Iran erziehen und verbessern die Frauen die neue Generation. Damit übernehmen sie eine lebensspendende Rolle in der Gesellschaft. Imam Khomeini hat daher das Wohl und die Entwicklung einer Gesellschaft von der Art des Einflusses der Frau auf die Gesellschaft abhängig gemacht. Er hat gesagt, in der islamischen Ordnung erhält die Frau die gleichen Rechte wie der Mann, nämlich Recht auf Bildung und Studium, Recht auf Arbeit und Eigentum, Rechte auf Wahlbeteiligung. Die Frau hat in allen Bereichen, in der der Mann ein Recht hat, selber auch Rechte. Imam Khomeini ist der Überzeugung gewesen, dass die Frau auch im politischen Bereich aktiv sein soll. Er hat gesagt, genauso wie die Männer sich an der Politik mitbeteiligen und ihre Gesellschaft schützen müssen, müssen auch die Frauen sich mitbeteiligen und unter Beachtung dessen, was der Islam sagt, die Gesellschaft schützen. Imam Khomeini hat also mit seinen konstruktiven Ratschlägen die Frau angespornt, am Gesellschaftsleben teilzuhaben und in allen Bereichen, von der Kultur bis zur Wirtschaft und Politik, tätig zu werden. Die Frauen nehmen an Demonstrationen und an Wahlen teil und sie haben während des 8-jährigen Krieges, den Saddam gegen den Iran führte, ihre Ehemänner und Söhne ermuntert, das Land zu verteidigen. Inzwischen haben Über- und Untertreibungen mit feministischer und liberalistischer Tendenz zu einem unguten Konkurrenzkampf zwischen Frauen und Männern geführt. Die Parole »Freiheit und Gleichstellung mit den Männern« hat die Frauen aus dem warmen Familiennest an die Arbeit außerhalb des Hauses gelockt und für Doppelbelastungen der Frauen gesorgt. Die Frau ist zwar an Rechte gelangt, aber sie hat mit der Zeit immer mehr ihre Rolle als Erzieherin der Familie aufgegeben. Diese Entwicklung aber widerspricht dem natürlichen wahren Wesen der Frau.
Imam Khomeini hat in seinen Weisungen wie folgt auf diesen Punkt hingewiesen. Die Völker werden eine Niederlage erleben, wenn den Frauen die wichtige Verantwortung für die Erziehung des Menschen genommen wird. Imam Khomeini, der Vater der Islamischen Republik Iran, hat oftmals darauf hingewiesen, dass die Frau ihre wahre Stellung erkennen muss und darin wirken soll. Er hat darauf hingewiesen, wie sehr der Prophet Gottes, Salawatullah alaih, seine Tochter Hasrate Fatime alaihi salam beachtet hat und gesagt, dass dies ein Zeichen dafür ist, welchen besonderen Rang die Frau in der Gesellschaft besitzt. In seinen Äußerungen hat Imam Khomeini auf die kulturelle Rolle der Frau in Gesellschaft und Familie hingewiesen. Er fordert die Frauen auf, in Lehre und Erziehung, Kultur und Literatur, Philosophie, Mystik, der Koranlehre und allen wissenschaftlichen Disziplinen, die der Menschheit nutzen, sich Wissen anzueignen, denn Wissen führt zur Entfaltung ihrer Fähigkeiten. Imam Khomeini unterstreicht, dass die Rolle der Frau als Mutter und als Ehefrau nicht im Gegensatz zu ihren Aktivitäten in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft steht. Die Frauen können wie die Männer an allen Angelegenheiten in der Gesellschaft mitbeteiligt sein. Die gesellschaftliche Mitbeteiligung der Frau soll jedoch nicht auf Kosten ihrer Würde gehen und Verdorbenheit, ungezügelte Freiheit und gesellschaftliche Missstände hervorrufen. Imam Khomeini schreibt der Frau genauso wie dem Mann Würde und menschliche Größe zu. Er ist der Überzeugung, um die Ehre der Frau zu erhalten, müssen die religiösen Regeln eingehalten werden und Anstand und Gottesfürchtigkeit gelten. Wahre Freiheit ist aus den Augen des Imams unter der Bedingung gegeben, dass die Freiheit mit dem islamischen Religionsgesetz und der islamischen Kultur übereinstimmt. Er sagt, In einem solchen Fall bietet Freiheit die Grundlage für hohe menschliche und islamische Werte. Nach Ansicht des Imams können die iranischen Frauen, welche den Hijab tragen und gleichzeitig aktiv in der Gesellschaft vertreten sind, der Weltbevölkerung neue Erfahrungen vorlegen. Die iranischen Frauen haben festgestellt, dass ihnen die islamische Bekleidung in der Gesellschaft ein Gefühl der Freiheit und Unabhängigkeit gibt. Imam Khomeini sagt, dass die islamische Bekleidung nicht gegen die Freiheit der Frau verstößt. Der Islam ist nur gegen Dinge, die die Anständigkeit und Keuschheit der Frau gefährden. Daher empfiehlt er, dass die Frau die reizvollen Körperpartien bedeckt. Dies ist die wichtigste Forderung, die ein Hijab erfüllen muss. Welcher Art es sein soll, bleibt der Frau dabei freigestellt. Die Wahrung des Hijabs und der Schamhaftigkeit zusammen mit nützlichen Tätigkeiten in der Gesellschaft gehören im Grunde zu den Errungenschaften der islamischen Revolution. Die Frauen sind im Iran der Überzeugung, dass der Hijab sie nicht daran hindert, an ihre Rechte zu gelangen. Mit ihrem Hijab können sie frei und ungestört in der Gesellschaft erscheinen und zusammen mit den Männern zum Aufbau des Landes beitragen. Mit seiner hohen Denkweise hat Imam Khomeini den muslimischen Frauen eine neue Identität gegeben. Er rückt in den Mittelpunkt, dass die Frauen sich selbst und ihre Fähigkeiten und Stellung erkennen. Er hat sie aufgefordert, nach Wissen zu streben und gleichzeitig ihre Seele zu läutern und gesagt, genauso wie die Wissenschaft für sich alleine nicht genügt, ist auch eine blinde Seelenläuterung sinnlos. Wissenschaft und Seelenläuterung müssen einander begleiten, damit der Mensch die Stufe der Menschlichkeit erreicht.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.